Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria startet ins Frühjahr 2023. Bereits am Freitag gibt's in der Admiral Bundesliga den Auftakt mit der 17. Runde. Es geht also wieder los. Was dürfen sich die österreichischen Fußballfans in der heimischen Liga erwarten? Zu Gast ist bei uns heute der ehemalige österreichische Nationalteamspieler Martin Stranzl. Weitere Themen sind daher natürlich auch der ÖFB und der Rücktritt des bisherigen Präsidenten Gerhard Miletich.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 177.
Der Audiobeweis meldet sich aus seinem Winterschlaf zurück. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer ersten Ausgabe im Jahr 2023. Es gibt einiges zu besprechen. Am Freitag, da startet zum Beispiel die Admiral Bundesliga wieder. Dazu ist Gerhard Miletich nicht mehr ÖFB-Präsident. Also Themen gibt es in ausreichendem Maß. Daher freue ich mich heute, den 56-fachen österreichischen Teamspieler und absoluten Fachmann Martin Stranzl in unserer illustren Runde begrüßen zu dürfen. Servus Martin, schöne Grüße gleich einmal ins Burgenland und wir freuen uns natürlich, dass du wieder einmal dabei bist. Servus.
Servus zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne und fehlen darf bei unserem Podcast natürlich auch einer nicht. Unser Sky-Experte Alfred Tater. Grüß dich Alfred. Ich hoffe, du bist top motiviert und es geht dir gut soweit.
Mir geht es sehr gut, nur leider ist der Winter noch nicht vorbei.
Ja, da stimme ich dir zu. Es ist eiskalt. Und last but not least, auch in diesem Jahr wieder mit dabei, mein Kollege Martin Konrad. Servus. Und ich gehe stark davon aus, du bist vor dem Frühjahrsstart auch top motiviert und freust dich schon auf die kommenden Wochen, Monate und natürlich auf den heutigen Podcast.
Ja, ein sonniges Grüß Gott. Und außerdem kann man noch sagen, ein gutes neues Jahr an die Herren.
Ja, frohes Neues, auch wenn es ein bisschen spät kommt, aber wir sehen uns ja in dieser Runde zum ersten Mal. Zwei Martins wird nicht ganz einfach, ich sage einfach Martin Stranzl und Martin Konrad. Wenn ich die Fragen stelle, dann kennen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus. Ich habe mir sehr viel überlegt, Martin, wie du merkst, Martin Konrad. So, Martin Stranzl, zuerst einmal gleich die Frage an dich. Wie geht's dir allgemein und mit welchen Aufgaben bist du gerade beschäftigt?
Ja, allgemein geht's mir recht gut. Habe ein bisschen was an mir reparieren lassen, sagen wir es mal so. Ich habe leider wieder ziemliche Knieprobleme gehabt und musste dann eine Knorpel- und Meniskus-OP im November noch machen lassen. Dann ein bisschen Reha, was halt dazugehört. Und jetzt in den letzten 3-4 Wochen konnte ich wieder mit Lauftraining, Krafttraining und so anfangen, damit der Körper da auch mal wieder ein bisschen in die Spur kommt und natürlich auch wieder bereit ist für die nächsten Module der UEFA A-Lizenz-Lehrgänge vom österreichischen Fußballverband. Und da sind wir schon beim Thema. Das ist so mit meine Hauptaufgabe aktuell. Das heißt, hospitieren, Trainingsbesuche, Spiele besuchen, Feedback geben für andere Trainer und ist schon einiges an Arbeit. Und ansonsten Fußball schauen, Bundesliga, Cup, was ja jetzt letzte Woche auch war. Und ja, von dem her freue ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, wenn das Wetter mal wieder besser wird, weil die letzten Wochen und Monate waren ja jetzt nicht so prickelnd. Aber das ist halt die Winterzeit aktuell.
Ja, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur schlechte Kleidung. Und Martin Stranzl, weil du gesagt hast, da hospitieren, bei welchen Vereinen hast du hospitiert? Vielleicht bei ehemaligen Arbeitgebern? 1860 München, Borussia Mönchengladbach, Spartak Moskau glaube ich jetzt nicht, da ist es auch sehr kalt.
Nee, das ist aber ein anderes Thema. Das darfst du ja nicht, also es ist ja dann auch vorgegeben, bis zu welcher Spielklasse, also es sollte dann mit der UEFA-Lizenz sein, dass du Regionalliga- oder zweite Bundesliga-Mannschaften hospitieren gehst. Ich habe mir dann den GAK ausgesucht und war da jetzt im ersten Teil schon mal im Trainingslager dabei, weil es mich einfach interessiert hat, wie eben die Vorbereitung so ein bisschen aufgebaut ist und durchgeplant ist und welche Reize sie da setzen oder was der Schwerpunkt einfach auch ist, jetzt in der aktuellen Zeit der Trainer. Und weil ich natürlich auch meine Erfahrungen habe als Spieler, da habe ich auch viel mitgenommen, was man eigentlich in der Vorbereitung viel gemacht hat und wie man es gemacht hat und aufgebaut hat. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, jetzt dann auch Vorbereitung auf ein Meisterschaftsspiel. Da bin ich eben in Kontakt mit dem GRK, bin ich sehr froh, dass sie da so offen sind für Zugänge, dass ich dann beim Abschlusstraining dabei bin und dann eben auch bei einem Spiel. Und ich glaube, so kann man eigentlich am meisten davon mitnehmen und dann halt auch natürlich für die Zukunft natürlich einiges verwenden.
Martin, du bist ja bei Gernot Messner, aber vielleicht kannst du uns gleich sagen, wie ist dein Eindruck von Zweitligisten? Weil da gibt es ja auch den Wunsch, den Traum in die Bundesliga aufzusteigen beim BRK.
Ja, der Eindruck ist gut, ist alles sehr gut aufgebaut. Sie bewegen sich jetzt in der nächsten Phase beim GRK. Das heißt natürlich, sie haben am Anfang sehr viel Wert auf defensive Stabilität gelegt. Das sieht man auch in allen Statistiken. Also haben sehr wenig Gegentore gekriegt. Jetzt gilt es daher auch den Fokus darauf zu legen, dass sie in den kommenden Spielen in der Rückrunde sich das Spiel auch ein bisschen offensiver gestalten wollen. Das heißt, mehr Tormöglichkeiten kreieren wollen und auch mehr Tore erzielen wollen. Aber natürlich kommt da natürlich hinzu, dass du qualitativ hochwertige Spieler brauchst, die natürlich dann auch die Torchancen verwerten. Und da sind sie eben gerade dabei, das auch so aufzubauen in den Testspielen jetzt und dann eben auch in der Meisterschaft umzusetzen. Dass das nicht so einfach ist, das brauche ich euch alle nicht erzählen, weil dann kann schon mal auch eine Durststrecke kommen, wo man halt dann nicht so performt und dann kann sich das Rädchen auch in die andere Richtung drehen. Und von dem her wird das spannend sein zu verfolgen, aber die Trainer, der Trainer und auch der Verein, die haben da sehr, sehr gute Ansätze. Aber wie vorhin auch gesagt, die Spieler sind natürlich die Protagonisten, die das natürlich auch umsetzen müssen.
Ja, noch ganz kurz, es gab ja auch die Überlegungen, dich ins Präsidium von Borussia Mönchengladbach zu holen, wenn ich richtig informiert bin. Warum hat sich das dann nicht ergeben, beziehungsweise hast du gesagt, nein, ich möchte jetzt vollen Fokus auf meine Trainerkarriere legen?
Na, da gab es nicht die Überlegung, das wurde ein bisschen falsch interpretiert, sondern ich bin ja immer wieder im Austausch mit den Verantwortlichen und habe dann ja auch über meine Tätigkeit bei Sky immer wieder zu der einen oder anderen Anfrage meinen Teil dazu beigetragen oder Aussagen getätigt und da war ich halt dann auch immer im Austausch mit dem Verein und deswegen war es einfach mal auch eine Frage, inwiefern ich mir vorstellen könnte in Zukunft wieder für den Verein ein bisschen mehr eingebunden zu sein. Ich war dann auch im Dezember bei dem Legendenspiel da vor Ort und habe wieder mit den Verantwortlichen mich viel ausgetauscht und auch mit den Spielern gesprochen, mit dem Trainer gesprochen. Und weil es für mich einfach ein Verein ist, der mir sehr am Herzen liegt und deswegen ist da einfach eine Überlegung, auch natürlich von meiner Seite. Und aber wie gesagt, jetzt gilt es erstmal, diese Ausbildungssteps fertig zu machen, eben als Trainer. Eventuell dann auch in Richtung Sportmanagement ein bisschen was zu machen. Da bietet die Bundesliga ja auch eine Ausbildung aus, ein Bundesliga-Campus.
Würde mich auch sehr interessieren. Habe ich auch absolviert. Können wir noch darüber sprechen, dann vielleicht im Privaten?
Ja, ist für mich auch sehr interessant. Und dann, weil es für mich so ein bisschen so eine Findung ist, in welche Richtung geht es dann tatsächlich weiter. Ne? Und da will ich halt breit aufgestellt sein und aktuell halt auch viel noch mit Familie und mit Kinder Zeit verbringen und die Kinder auch zu unterstützen, ist für mich auch sehr, sehr wichtige Phase. Und ist das, was jetzt so aktuell ist, aber ist jetzt nichts Spruchreifes dabei oder ja, ist auch mal schauen, was dann auf mich zukommt und in welche Richtung das dann im Endeffekt geht.
Ja, wünsche mir natürlich alles Gute dabei und hört sich aber alles sehr spannend an. Ich habe es eingangs erwähnt, du hast insgesamt 56 Mal fürs österreichische Nationalteam gespielt, warst auch 2008 bei der Heim-EM als Aktiver dabei. Natürlich verfolgst du ganz genau, was sich beim ÖFB tut bzw. getan hat. Dein Landsmann, sprich ebenfalls Burgenländer, Gerhard Miletich, ist als Präsident des ÖFB Ende des Jahres zurückgetreten, nach den Anschuldigungen in der Inseraten-Affäre und der Zerstrittenheit, anders kann man es ja fast gar nicht sagen, innerhalb des ÖFB-Präsidiums. Martin, war dieser Rücktritt für dich alternativlos? Hast du damit gerechnet?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es, wenn ich mir nichts zu Schulden kommen lassen habe, dann brauche ich mich auch nicht davor fürchten. Also um Gottes Willen, ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft immer wieder mit Diskussionen, muss man sich auseinandersetzen. Ich glaube auch als in einer leitenden Person natürlich so noch viel mehr und da muss man halt auch gewisse Dinge aushalten können und mit unter Anführungszeichen Kritik umgehen können. Wenn man sich natürlich den ganzen Aufbau auch vom ÖFB die Strukturen anschaut und dass das eine ehrenamtliche Tätigkeit ist und man eigentlich einen Hauptjob in einer anderen Funktion natürlich auch hat, ich glaube, dann müsste es auch jedem klar sein, dass es dazu zu Schnittpunkten kommt, ja, in der Tätigkeit und dann brauche ich mich nicht auch darüber wundern, wenn vielleicht in der einen oder anderen Sitzung man auch den einen oder anderen darauf anspricht, werbetechnisch tätig zu sein, wenn es auch förderlich natürlich ist für den ÖFB, dass man Sponsoren gewinnt. profitieren alle davon, aber ich glaube, da braucht man nicht auf einmal die Augen aufzureißen und sagen, was hat der denn jetzt gemacht, sondern es sind einfach Schnittpunkte, die sich vermengen und um Gottes Willen, da, also ich sehe da jetzt nicht so die Problematik. Ich finde es halt schade, dass man sich dann jetzt dann gleich als Präsident dann da so zurückzieht. Also anscheinend muss dann eventuell noch mehr dahinter sein. Ansonsten, wie gesagt, er ist ja in einer Position, wo man solche Dinge im Endeffekt auch aushalten muss. Streitgesellschaft finde ich ist auch immer gut, weil durch Streitereien entsteht auch Entwicklung und in meiner Meinung nach ist da leider im ÖFB in den letzten Jahren einfach auch ein bisschen zu wenig passiert in vielen, vielen Richtungen.
Ja, über die mögliche Entwicklung innerhalb des ÖFBs werden wir natürlich noch in weiterer Folge hier sprechen. Alfred, wir haben auch hier im Podcast oft über diese Anschuldigungen gegenüber Gerd Miletich gesprochen. Kam es für dich jetzt überraschend, dass er zurückgetreten ist? Gab es überhaupt eine Chance für dich, dass er als Präsident weitermacht?
Ich denke, dass die Vorwürfe, die von manchen auch Landesverbandspräsidenten ins Treffen geführt wurden, für Gerd Miletich irgendwann einmal auch bei ihm das Signal gegeben hat, stopp, das tue ich mir nicht an. Weil man muss schon eines bedenken. 9 Landesverbände, die Realverfassung Österreichs ist ja interessant. Man hat 9 Landeshauptleute und eine Bundesregierung. Man hat auch 9 Landesverbandspräsidenten im Fußball und sozusagen einen ÖFB-Überbau noch drüber mit einem Präsidenten. Während also die Landesverbandspräsidenten den Nachwuchsfußball und den Amateurfußball organisieren sollen im Rahmen ihres Verbandes, hat der ÖFB-Präsident viel mehr Tätigkeiten in Wirklichkeit. Der muss zu Frauen-WM oder Frauen-EM fahren, Nachwuchsturniere besuchen, Nationalmann. Das heißt also, ein Mann aus der Wirtschaft, das geht sich gar nicht mehr aus in dieser Hinsicht. Während also die Landesverbandspräsidenten enorme Macht haben, aber wenig Aufwand, hat der Präsident des ÖFB relativ wenig Macht, aber sehr viel Aufwand. Also auch hier ist etwas in Zukunft zu tun, dass man diese Position einfach verändert. Das geht so nicht mehr ehrenamtlich. Daher glaube ich, die Strukturänderung muss in dieser Hinsicht erfolgen. Und Gerd Miletich möchte ich jetzt keinen Vorwurf machen. Offenbar war es so, dass intern Papiere weitergegeben wurden, die eben dann auch zu seinem Fall geführt haben. Aber seine Tätigkeit darf man nicht geringschätzen. Er hat sehr viel getan in seiner Zeit auch und nebenbei als Unternehmer. Also da muss man schon einmal die Bewertung auch in dieser Hinsicht vornehmen.
Also wenn ich ein paar Dinge da noch dazu sagen darf.
Bitte gerne.
Ich glaube, jeder Landesverbandspräsident würde jetzt einmal sagen, so ist es nicht. Denn egal, ob ich im Burgenland, in der Steiermark oder auch in Salzburg bin, da gibt es etwa in der Steiermark 330 Vereine. Jeder Verein hat einen Wunsch, es gibt Veranstaltungen, da muss man auch überall hin. Also das ist auch für einen Landesverbandspräsidenten, ist es, was die Arbeit betrifft, nicht zu unterschätzen. Wenn du 140.000 gemeldete Spieler hast, etwa in der Steiermark, dann braucht man nicht weiterhin. Es sind große Verbände, egal in welchem Bundesland. Die größten meistens sogar in jedem Bundesland, wenn es ein Dreistockverein vielleicht noch ein paar Mitglieder mehr hat, aus guter alter Tradition in Österreich. Aber ansonsten, Alfred, sehe das komplett anders. Wir brauchen da keine Veränderung der Struktur. Es ist eine Frage, wie sie gelebt wird. Ein Aufsichtsrat und nichts anderes ist ein Präsidium, hat eigentlich nur eines zu tun, nämlich einen Vorstand zu bestellen und zu kontrollieren, so wie es in jedem modernen Unternehmen der Fall ist und so wie es übrigens auch bei vielen Fußballvereinen der Fall ist, international. Oder glaubt wirklich jemand, dass ein Präsident von Chelsea oder von Liverpool über Sponsorverträge spricht? Nein, der ist der Aufsichtsrat. Dafür gibt es Angestellte, Vorstandsvorsitzende, Mitglieder, die bezahlt werden, hochbezahlte Profis, die dafür zuständig sind, dass Sponsoren aufgestellt werden, auf der einen Seite wirtschaftlich gearbeitet wird und auf der anderen Seite hochbezahlte Sportprofis, die für die Entwicklung von Kampfmannschaften, Nachwuchsmannschaften zuständig sind. Oder kennt ihr den Salzburger Präsidenten Harald Lürzer? Macht der irgendeine Sponsorverhandlung? Das macht Stefan Reiter, das ist sein Job und Christoph Freund, der zweite Angestellte in einer Spitzenposition, ist für das Sportliche zuständig. Und auch beim ÖFB ist es so. Es gibt 2 Angestellte Geschäftsführer, einer für die Wirtschaftsbetriebe und einer für den anderen Bereich, Neuhold und Hollerer. Wie deren Verhältnis zueinander ist, ist jetzt dahingestellt. Aber es sind 2 angestellte, hochbezahlte Experten, die dafür verantwortlich sind. Und dann gibt es den Peter Schöttl, den Sportdirektor, der auch angestellt ist, der auch zuständig ist. Die Präsidenten, 9 Landesverbandspräsidenten plus der ÖFB-Präsident plus die 3 Vertreter der Fußball-Bundesliga sind das Kontrollorgan sind die Aufsichtsräte. Sie müssen es nur so leben. Niemand hat gesagt, dass der ÖFB-Präsident ein Sponsorgespräch halten muss. Dafür hat er den Herrn Neuhold von den Wirtschaftsbetrieben der ÖFB. Niemand hat gesagt, dass der Herr Miletich nach jedem Länderspiel ein Interview geben muss. Dafür hat er den Peter Schöttl als Experten. Also, man muss es nur leben und nicht da sagen, ich brauche einen Präsidenten wie in den 1980er Jahren, der sozusagen alles bestimmt, wie beim Regionalliga oder beim Dorfverein. Ja, die Zeiten haben sich geändert, man muss es nur leben. So, das war jetzt meine Stellungnahme zum ÖFB.
Ja, aber Martin, trotzdem ist es ja so, wenn der Präsident oder egal auch der Landesverbandspräsident bei irgendeiner Veranstaltung auftritt oder sich präsentiert, natürlich hat er Kontakte in Wirtschaftsbereichen, wo mal Kontakte hergestellt werden und die Verhandlungen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das wird ja dann weitergeführt von den verantwortlichen Personen, die dafür zuständig sind. Aber ich denke schon, dass es auch normal ist, dass ein Präsident, wenn er die Kontakte hat, die Kontakte auch nutzt zugunsten des ÖFB oder je nachdem, für welchen Verein oder Verband er arbeitet und sagt, hör mal zu, wie sieht's aus, willst du da nicht auch einsteigen oder Fördermittel zur Verfügung stellen? Ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass man seine Kontakte und Beziehungen auch nutzt und dann natürlich weitergibt und die endgültigen Gespräche brauchen, sind wir uns eh klar, da sind dann die ausführenden Organe dafür zuständig, ja. Also, da sind wir ja d'accord, das wäre ja total weltfremd, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, das ist in jedem Verein ja auch so, dass viele Präsidenten einfach enorm große Kontakte haben, weil halt viele auch aus der Wirtschaft oder der Politik kommen und dadurch sind wir uns auch alle einig, ist halt der ein oder andere Türöffner dabei für Sponsorenverträge und so weiter. Und das ist auch gut so.
Das ist auch gut so. Ich bin auf den Alfred seine Meinung eingegangen, weil er gemeint hat, man muss vielleicht die Struktur verändern. Das glaube ich eben nicht. Das, was du meinst, ist es dann ein Problem, das sozusagen Private, den Zivilberuf vom Ehrenamt zu trennen, wenn es eben solche Gespräche gibt.
Das ist sicher heikel. Martin, das ist sicher heikel. Ja, aber trotzdem ist ja völlig verlogen, wenn man sagt, da gibt's keine Schnittpunkte. Weißt du, was ich meine?
Natürlich. Ja, nein, hast du recht.
Überschneidet natürlich sich auch alles und da braucht man ja nicht so blauäugig dann an die Sache rangehen. Um Gottes Willen, also ja.
Klar.
Die Frage ist, ob Alfred dem Ganzen noch etwas entgegenzusetzen hat, beziehungsweise entgegenzusetzen ist jetzt falsch gewählt. Alfred, deine Meinung noch dazu, beziehungsweise was sagst du?
Naja, die Strukturänderung, von der ich vorhin gesprochen habe, betrifft ja eher auch die Frage, wie soll das Präsidium zusammengesetzt sein? In Wirklichkeit ist ja das Aushängeschild jedes Landes die Nationalmannschaft. Ja? Das heißt, diese Wertigkeit muss man einfach sehen, dass die Nationalmannschaft das Entscheidende ist und die wird vom österreichischen Fußballverband oder Bund sozusagen getragen und das ist eben der ÖFB-Präsident. Daher ist meine Frage, ob das Präsidium, das ja sehr gewichtige Entscheidungen zu treffen hat über viele Dinge, wie wir jetzt auch wieder sehen, vielleicht das neue Zentrum des ÖFB etc. etc., dass man einfach sagt, die neuen Landesverbandspräsidenten sind überrepräsentiert. Womöglich muss man hier sozusagen ein Radl machen, Ost, Mitte, Süd oder West, Nord, ist ja wurscht. Von den neuen Verbänden drei zusammenfassen und die in einem Rad ins Präsidium sozusagen setzen.
Aber was bringt das? Der Profifußball bleibt ja trotzdem dasselbe. Es bleibt dasselbe. Ich habe jetzt 13 Stimmen. Ich habe jetzt 13 Stimmen. Das heißt, ich brauche eine Mehrheit mit 7 und wenn du sagst, du machst ein Radl mit 3 oder mit 4, brauche ich ja wieder Mehrheit.
Dann sind es halt ja, wieder 2 oder 3. Natürlich brauchst du eine Mehrheit.
Ja, aber es kommt immer auf selbe raus.
Nein, es kommt immer auf selbe raus.
Ja, natürlich. Außerdem, du kannst nicht sagen, warum auch, das ist ja noch einmal, es ist das Präsidium, die sind die Vertreter aller Verbände. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Es ist ein Aufsichtsrat. Noch einmal, es ist ein Aufsichtsrat, der bestellt und kontrolliert.
Ja, aber ich verstehe nicht, dass weitreichende Entscheidungen, die den ÖFB betreffen, sprich Nationalmannschaft, Ausrichtung und so weiter des Verbandes, von Landesverbandspräsidenten getroffen werden in einer Überzahl. Das sind 9, ja. Verglichen mit.
Nein, es sind 13 gesagt, Stimmen. Es sind 13 Stimmen.
Ja, da kommt die Bundesliga dazu, das
und
wissen
der,
wir.
Und der ÖFB-Präsident.
Genau.
Deswegen muss ich 7 Stimmen haben. Aber ich wollte nur sagen, die bestimmen möglicherweise den, am Ende des Tages den Trainer, sowie der Aufsichtsrat eines Bundesliga-Clubs. Das sind dann auch Präsidenten und Präsidiumsmitglieder am Ende sagen, bei einer Entscheidung, wo es um mehrere 100.000 Euro geht, wollen wir am Ende das Okay geben. Aber auch hier gilt, der Sportdirektor muss die Kompetenzen festlegen, das Profil erstellen. Der Sportdirektor kann den Auftrag, den Plan haben, wie muss die Nationalmannschaft spielen, wer könnte der Nationaltrainer sein? Übrigens ist alles passiert. Es war ja alles auf Vorschlag von Peter Schöttl. Und dann haben sie ihn natürlich entschieden für den Ralf Rangnick, nur als Beispiel. Also ich weiß nicht, was da das Außergewöhnliche ist und was da besser sein soll, wenn jetzt plötzlich statt 13 Stimmen 5 Stimmen sind. Oder was besser sein soll, wenn ein bezahlter Präsident ist. Warum? Was ist da anders? Ja. Verstehe ich nicht.
Gut, aber Fakt ist, auf jeden Fall bei der Hauptversammlung in Graz, da wurde der Präsident des Niederösterreichischen Verbandes, Johann Gartner, interimistisch als neuer Präsident präsentiert und im Mai, beziehungsweise dann im Juni, soll im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung ein neuer ÖFB-Präsident gewählt werden. Martin Stranzl, ganz kurz nur, wer soll das werden? Was soll sich da ändern? Rechnest du überhaupt damit, dass sich dann großartig etwas ändern wird beim ÖFB? Und du hast ja schon gesagt, was die Strukturen auch betrifft, wo siehst du da vielleicht noch Verbesserungspotenzial, nicht nur was das Ehrenamtliche betrifft.
Ja, also ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird, sondern es wird halt ein Präsident wieder aus den Reihen werden, der gewählt wird. Aber ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur, wir wissen ja, auf welche Bereiche alles der ÖFB zuständig ist oder die Landespräsidenten, sei es auch ÖFB-Jugendliga, sei es Akademien. Und da muss ich schon sagen, dass gewisse Dinge, bis sie zur Entscheidung kommen, schon sehr, sehr lange dauern, bis es dann im Endeffekt auch umgesetzt wird. Also da würde ich mir halt schon wünschen, dass da wirklich das alles schneller vorhanden geht, weil wenn man sich jetzt Thema Akademie, Zweigleisigkeit anschaut, da wird seit, glaube ich, jetzt ein Jahr evaluiert, wie und was da umsetzbar ist. Also das dauert mir halt einfach zu lange auch. Ne? Und auch die Fördergelder, wie sie dann verteilt werden oder wie das alles aufgebaut sein soll, was man erfüllen soll. Also klar, die ausführenden Organe sind dann die Leute unten runter, die sollten halt schneller entscheiden und sich auch schneller im Klaren sein, dass da auch was auch weitergeht, auch die Ausbildungsstrukturen. Und von dem her brauchst du einfach natürlich zwei Sparten, einmal den wirtschaftlichen Faktor, wo du die Top-Leute drinnen hast und auf der anderen Seite natürlich im sportlichen Bereich die Personen, die schnelle Entscheidungen treffen und dann nicht so wie ein Gießkannenprinzip, oben kommt halt, ja, oder wie ein Sieb, oben kommt halt viel rein und unten kommt halt mit einem Sieb ganz, ganz wenig raus oder es dauert halt einfach zu lange. Da glaube ich, sollte man schneller arbeiten können und halt auch schnelle Entscheidungen treffen können. Und ansonsten glaube ich, dass sich da nicht viel ändern wird. Ja, ich bin viel im Nachwuchs halt aktuell auch unterwegs. Das sind schon einige Baustellen, die ich auch schon vor 2-3 Jahren angesprochen habe. Hat sich bisher auch nichts getan und von dem her gehe ich auch nicht davon aus, dass ich da in naher Zukunft viel ändern wird und ist halt schade, weil wenn man bedenkt, wie viel Fördergelder oder wie viel Geld wirklich in die Ausbildung unserer jungen Talente aktuell reinfließt und was im Endeffekt dabei rauskommt, müsste man das schon ein bisschen auch hinterfragen oder vielleicht ein bisschen anders aufbauen. Aber wie gesagt, das sind eh die ausführenden Organe dann dafür zuständig und dann vielleicht sollte man die halt mal hinterfragen, nicht vielleicht ein besseres Monitoring machen in der ganzen Angelegenheit und dann halt die Rückschlüsse draus ziehen. Eins ist natürlich klar, dieses Zentrum, finde ich, das ist schon längst überfällig. Also da haben wir schon 2008 darüber gesprochen im Rahmen der Europameisterschaft, weil wenn man sich das ÖFB-Zentrum aktuelle Büros anschaut, muss ich euch ehrlich sagen, da möchte ich auch keinen Tag drin sitzen. Ja, so ist das. Also das ist ein Wahnsinn. Ja, und von dem her verstehe ich auch, wenn man da anruft, dass dann der ein oder andere nicht erreichbar ist oder vielleicht zu Hause im Homeoffice gewisse Dinge erledigt, kann ich absolut nachvollziehen. Ist absolut menschlich und von dem her wünsche ich mir da schon, dass da jetzt endlich mal da auch der Spatenstich so schnell wie möglich passiert und dass die Personen dann, die da arbeiten, dann auch ein vernünftiges Umfeld haben. Das wäre schon mal wünschenswert und dann glaube ich, wären wir schon mal einen Schritt weiter.
Ja, Veränderungen innerhalb des Österreichischen Fußballbundes, die dauern sicherlich noch und das Ganze wird ein längerer Prozess, um es vorsichtig auszudrücken. Der österreichische Nationalteamtrainer Ralf Rangnick, um den Bogen irgendwie jetzt zur österreichischen Bundesliga zu spannen. Martin Stranzl, der hat auch gemeint, beim Fußballkongress, das Allianzstadion in Wien-Hütteldorf mit rund 30.000 Plätzen, das wäre doch ein toller Spielort. Der LASK bekommt ja ein neues Stadion in Linz, da wird eh auch schon EM-Quali gespielt. Du kennst ja das Ernst-Happel-Stadion in- und auswendig, hast es ja gerade auch erwähnt. Inwiefern ist das ein guter Vorschlag, dass im Allianzstadion, im Stadion vom SK Rapid gespielt wird, noch ganz kurz?
Ja, prinzipiell muss man sagen, ist es glaube ich schon wichtig oder sollte es weiterhin so sein, dass die Länderspiele in Wien stattfinden, weil es einfach die größte Stadt ist und das größte Potenzial einfach da ist, damit das Stadion auch voll ist, wenn man sich die die Kapazitäten ansieht, ist sicherlich so 30.000 Mann Stadion, denke ich schon, dass es ideal ist, vor allem es auch für eine vernünftige Stimmung sorgen würde. Inwiefern das umsetzbar ist, klar, da müssen die Verantwortlichen darüber. Man vernimmt ja auch nur dann aus der Presse, dass ja Rapid-Anhänger da nicht so dafür sind und auch die Anrainer nicht dafür sind. Aber da sieht man halt wieder, wie kleinkariert man in Österreich halt dann wieder denkt. Das finde ich schade, weil es dann doch ein Mehrwert, glaube ich, ist auch für Stadion und für den Verein, wenn dann da Länderspiele stattfinden. Klar, wenn das Happelstadion voll ist, ist das schon eine coole und richtig gute Atmosphäre. Aber man hat ja gesehen in den letzten Jahren, welche Probleme immer und immer wieder bei Veranstaltungen auf einen zukommen. Deswegen wäre so eine Modernisierung oder eine modernere Arena natürlich schon wünschenswert. Aber auch dafür sind ausgebildete Experten dafür zuständig, die das natürlich dann evaluieren. Und dann auch so schön dann sagen, was machbar ist und was nicht.
Ja, werden wir sehen. All das bleiben natürlich spannende Themen. Und wenn ich schon den SK Rapid erwähnt habe, haha, da ist der Bogen, den ich spannen konnte. Der SK Rapid spielt am Freitag sicherlich nicht in seinem Heimstadion. Muss auswärts bei Sturm Graz ran. Alfred, wie sehr freust du dich jetzt schon auf den Frühjahrsstart in der Admiral-Bundesliga? Was erwartest du dir vom Duell der Steirer mit den Hütteldorfern?
Ja, das muss man natürlich einweben in die Situation, dass es 6 Spiele gibt bis zur sogenannten Teilung der Liga. Ja. Und das heißt, für Sturm sind die Karten anders sozusagen auf dem Stapel, als es für Rapid sind, die Karten. Insofern nämlich, dass Rapid noch in der Chance ist, unter Umständen aus den Top 6 hinauszufallen, weil es eben Verfolger gibt, die nur 3, 4, 5 Punkte weg sind. Und während der Sturm eigentlich der einzige oder sagen wir mal so der Verfolger von Salzburg ist, dem man am ehesten noch die Möglichkeit zugestehen darf, Salzburg ein wenig zu fordern in die Richtung Meistertitel. Daher, für Rapid ist Verlieren verboten in diesem ersten Spiel, weil sollten die dahinterplatzierten in der Tabelle, zum Beispiel Klagenfurt bei der Austria und so weiter, auch noch punkten, dann wird schon wieder enger in Richtung der Top 6. Das heißt, mit dem Neustart, der ja geschehen ist, mit neuem Präsidenten, mit einem neuen Sportchef Katzer, mit einem neuen Geschäftsführer, glaube ich, Hoffmann ist das jetzt, wird es so sein, dass man zum, sagen wir so, erfolgreich sein in diesen 6 Partien verurteilt ist. Daher, dieses Spiel hat eine enorme Brisanz. Sturm positioniert sich weiterhin als erster Verfolger von Salzburg. Rapid muss allerdings erst die Hausaufgaben machen, um im Meisterrennen noch dabei zu sein. Insofern erwarte ich einen Kampf auf Biegen und Brechen.
Ja, den erwarten viele. Martin Stranzl, du hast es vorhin angesprochen. Du hast natürlich den Cup bzw. Das Duell der Salzburger mit Sturm Graz verfolgt. Wie sehr hat dich der Auftritt der Steirer im Cup gegen den österreichischen Serienmeister beeindruckt? Und ich nehme stark an, für dich ist Sturm der große Favorit gegen Rapid.
Was heißt beeindruckt? Wenn man die letzten Duelle untereinander mit Salzburg verfolgt hat, hat sich ja da nicht viel verändert, sondern Sturm Graz war auch da schon in der Lage, immer Parole zu bieten. Sie haben da einen kleinen Schlüssel gefunden, auf ihre Art und Weise gegen Salzburg eben auch zu bestehen und erfolgreich zu sein. Einer der Schlüssel ist sicherlich, dass sie größtenteils den Kader zusammenlassen konnten und wirklich punktuell nachbessern konnten mit dem Abgang, was sie halt eben auch hatten. Da haben sie clevere Transfers getätigt, meiner Meinung nach. Jeder weiß genau, was auf dem Platz zu tun ist und das sieht man auch. Und die Mannschaft steht als Einheit auf dem Platz und lebt das vor und weiß ganz genau, dass sie eben auch nur als Team oder als Einheit bestehen können. Und für mich so ein kleiner Schlüsselmoment war diese 6:0 Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam in der Hinrunde, was Spuren hinterlassen hat und wo dann auf einmal man schon gemerkt hat, dass das was mit der Mannschaft gemacht hat. Danach waren wirklich sehr, sehr viele gute Spiele im Endeffekt auch dabei und die Mannschaft, glaube ich, hat sich dann nochmal besser gefunden. Und wenn man jetzt die Cup-Duelle vergleicht, Sturm gegen Salzburg oder jetzt Rapid gegen WRC, muss ich auch ganz klar sagen, so wie du es auch schon erwähnt hast, dass für mich schon Sturm Graz bei dem Heimspiel enorme Vorteile hat und sie auch da ein bisschen variabler spielen können. Ne? Also sie können da schon ein bisschen abwartender rangehen mit ihren schnellen Spitzen-Umschaltspiel, was sie auch sehr gut spielen können, ist es für Rapid dann auch wieder gefährlich, wenn man das WRC-Spiel jetzt auch wieder hernimmt. Da haben sie ja eben in der letzten Linie große Probleme. Und Rapid ist da noch ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen in der Findungsphase, weil ja jetzt wieder anders gespielt werden soll. Man will dominanter auftreten, man will wieder mehr Ballbesitzphasen haben, man will wieder aktiver noch spielen. Und das macht mit den Spielern natürlich auch was. Und diese permanenten Veränderungen von Spielanlage zu Spielanlage, ja, da kannst du halt auch schon mal das ein oder andere Spiel auch mal in die Hose gehen. Deswegen wird es natürlich auch interessant sein, wie diese Entwicklung vorangeht. Natürlich ist der Druck jetzt größer, so wie es der Frehl auch vorhin gesagt hat. Mit den 6 Spielen, die jetzt anstehen, ist der Druck natürlich schon mal da. Und ja, wird im Endeffekt spannend sein, wie sie an die ganze Sache dann auch herangeht. Pokal war jetzt nicht so berauschend, auch wenn sie weitergekommen sind.
Ja, im Cup ist ja das Wichtigste weiterkommen, und bleiben wir noch bei Sturm Graz. Martin Konrad, Torwechsel hat es schon gegeben, Jörg Siebenhandel. Langjährige Nummer 1 im Vertrag. Sein Auslaufender wird nicht verlängert. Okonkwo kam leihweise vom FC Arsenal aus der Premier League. Der Rückstand der Steirer beträgt aktuell 6 Punkte auf den Tabellenführer auf Salzburg. Jetzt sprechen viele davon, jedes Jahr eigentlich, dass die Salzburger eventuell schwächeln, dass es einen neuen Meister geben könnte. Traust du Sturm wirklich den Meistertitel zu, oder ist das von vielen schon eine Art Wunschdenken? Denn die Salzburger, die könnten im Sommer ja bereits den 10. Meistertitel in Serie holen.
Ja, aber das ist doch das Schöne, dass alle vor Beginn eines Spiels, einer Meisterschaft optimistisch sind und auch Wünsche und Träume haben. Und ich finde, das ist super und das ist auch wichtig, weil sonst braucht man eigentlich eh nicht spielen und auch nicht drüber berichten. Also, aber Fakt ist natürlich jetzt, wir haben Anfang Februar, es sind die nächsten 4 Monate entscheidend. Und der Alfred hat es ja schon gesagt, es gibt einen Finaldurchgang, davor eine Punkteteilung. Das ist jetzt sehr schwierig, da hier, sage ich einmal, die reellen Chancen einzuordnen. Noch dazu muss man ja auch sagen, wer weiß, wie sich Salzburg international noch weiterentwickelt, ob das dann vielleicht auch ein Thema ist, wenn du dann auch jeden Donnerstag ein Spiel hast und dort vielleicht auch die Chance hast, international so wie 2018 bis ins Halbfinale vorzustoßen, dann könnte sich das natürlich auch auf die Meisterschaft auswirken. Generell muss ich sagen, wenn wir den Vergleich zum Vorjahr hernehmen, dann ist es ja nicht so, dass Salzburg mehr oder weniger Punkte hat, sondern dass Sturm ganz einfach mehr Punkte hat.
Die Salzburger haben sogar exakt gleiche.
Selbe Punkte Level wie 2022, ja, ist tatsächlich. Jetzt zu Beginn 2023. Das heißt, wir können festhalten, dass Salzburg, wenn man so möchte, von den Zahlen her ident ist mit der letzten Saison, aber offensichtlich ein Konkurrent stärker geworden ist, zumindest was die Punkte betrifft, und daher näher gekommen ist, und das ist eben der SK Sturm. Also insofern, ja, Sturm hat sicherlich Möglichkeiten, und es liegt aber eben auch an Salzburg, weil Salzburg muss dann, andersherum gesagt, die Klasse haben, auch die Punkte zu machen, wie in den letzten Saisonen im Frühjahr, um eben Meister zu werden. Und da muss ich sagen, das wird eine Herausforderung werden, denn mein Eindruck ist schon, dass Salzburg auch schon im Herbst mit der Art des Spiels, wie soll ich sagen, nicht immer so erfolgreich war, auch international zwar knapp dabei war, aber jetzt vielleicht von den Punkten her schon auch durchaus die Zahl erreicht hat. Aber das Spiel an sich war mit Sicherheit eines, das noch Luft nach oben gelassen hat. Und ich glaube, es wird ein sehr entscheidendes Frühjahr werden für Salzburg, vor allem für den Trainer. Es ist seine zweite Saison. Und wir wissen eigentlich nach 2 Jahren, und er ist ein ehrgeiziger Trainer, haben bisher alle Salzburger Trainer irgendwie den nächsten Schritt gesetzt. Das heißt, er braucht mit Sicherheit eine erfolgreiche Frühjahrssaison, um den nächsten Schritt zu setzen. Und wenn er die nicht hat, wird man auch bei den Salzburger Verantwortlichen drüber nachdenken, was man verändern kann, auch wenn er noch Vertrag Matthias Jaissle bis 2025 hat.
Ja, und bei den Salzburgern hat es einen Abgang gegeben, nicht nur einen, aber einen sehr schmerzvollen, was ja den Führungsspieler betrifft. Maximilian Wöber, der ist zu Leeds United gewechselt. Martin Stranzl, du warst immer einer, der vorne weggegangen ist, auf dem Feld, viel kommuniziert hat. Irgendwie sehr schmerzt dann dieser Abgang von Maximilian Wöber zu Leeds United, eben auch was diese Führungsqualitäten betrifft, die Kommunikation auf dem Feld. Wen siehst du da als Nachfolger?
Also ich würde mir wünschen, dass Seiwald in diese Rolle noch mehr reinrutscht. Er ist ein junger Spieler, mir gefällt er irrsinnig gut, auch jetzt im zweiten Jahr. Man sagt immer, gerade als junger Spieler ist das zweite Jahr immer mit so das Schwierigste. Aber ist natürlich eine Challenge und Herausforderung und ist ein Eigengewächs und wird gut zum Verein stehen und passen. Aber für ihn gilt auch das, was Martin Konrad vorhin auch gesagt hat, nach 2 Jahren. Ich glaube, wenn er sich da weiterentwickelt, dann wird auch er, schätze ich mal, den nächsten Step versuchen, Sprung ins Ausland, höhere Liga, und das ist halt dann auch wieder, dann verlierst du auch wieder so einen Spieler. Ne? Und von dem her muss ich sagen, es sind schon viele Transfers getätigt worden, jetzt auch in Salzburg, auch jetzt in der Winterpause wieder. Und da ist es echt schwierig, herauszukristallisieren, wer wirklich da jetzt so der Führungsspieler ist. Und aber ja, also die Punkteausbeute jetzt in der Hinrunde, braucht man gar nicht drüber reden, die ist genau geblieben wie im letzten Jahr auch. Vom Spielerischen her, sage ich, war es schon so, dass der ein oder andere Spiel vielleicht ein bisschen enger war, aber das war auch natürlich mit den internationalen Spielen geschuldet. Da wird es jetzt sicherlich auch interessant sein nach dem Cup aus, wie werden sie reagieren. Werden sie böse werden und aggressiver spielen und das ausmerzen und dann eben in der Liga gnadenlos durchziehen und dann eben auch wieder das ein oder andere Ausrufezeichen international halt aufsetzen. Aber das wird man sehen. Aber ist natürlich, ich sage immer, ich bewerte halt immer auch gerne dann einen Trainer, nicht wenn es läuft und wenn alles gut und wunderbar ist, aber sondern erst dann, wenn so wirklich eine kleine Schwächephase kommt. Wie reagiert der Spieler? Was verändert er? Verändert er Kleinigkeiten? Haut er alles über den Haufen? Also da zeigt sich natürlich dann auch die Stärke eines Trainers und ist natürlich auch wieder der nächste Entwicklungsschritt. Und ich glaube, ja, es wird sicherlich dann nach den 6 Spielen erst so richtig spannend wieder werden, wie dann eben die Meistergruppe ist. Aber ich glaube, sind uns alle einig, dass trotzdem der große Favorit weiter Red Bull Salzburg ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Sturm ist ein Stück näher gekommen, eben auch durch die Kaderzusammenstellung, dass sie großen Teil alles zusammenhalten konnten. Das ist einfach so im Fußball, ja. Da weiß jeder genau, was der andere tut und die Abläufe sind bekannt, die Spielart und Weise ist bekannt. Das stärkt einen natürlich auch in Schwächephasen und das ist irrsinnig wichtig. Und ja, von dem her Führungsspieler zurück. Schwer, wirklich, wirklich schwierig zu sagen, was sich da entwickeln soll, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, der eine oder andere wird wahrscheinlich eh wieder den nächsten Step vielleicht machen wollen. Für das ist ja auch Salzburg bekannt, dass sie viele Spieler verkaufen oder weitergeben, wenn eben der Moment da ist. Deswegen haben sie dieses Jahr auch wieder kluge Transfers getätigt. Und wie man sieht, reicht es ja aktuell für die Liga auch so, wie die Mannschaft ist. Und wenn man nur das Beispiel Dedic hernimmt, ne, wo ein Christensen eben verkauft wurde, muss man ja auch sagen, der macht das für mich sensationell, richtig, richtig gut, der Junge. Und das ist auch der Weg und von dem her mache ich mir auch keine Gedanken.
Ja, bosnischer Nationalteamspieler und auf diese Führungsrolle zurückzukommen, viele sagen ja, da könnte Strahinja Pavlovic reinrücken und diese Lücke schließen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, jetzt haben wir schon gehört, Alfred, die Salzburger sind noch international dabei und dein Blick gilt ja auch immer der Europa League, wie wir wissen. Was traust du denn dem österreichischen Serienmeister gegen den aktuell Dritten der Serie A zu, die AS Roma mit José Mourinho?
Man muss Vereinsziele sehen. Und da sehe ich bei beiden Teams, AS Rom und Red Bull Salzburg, das Ziel, das über allem steht, wir müssen die neue Champions League-Saison einziehen. Das bedeutet im Fall von Red Bull Meister zu werden, um die direkte Qualifikation zu haben, Platz 2 womöglich über den zweiten Weg. Und bei AS Rom, die schon recht lange nicht mehr auch in diesem Bewerb dabei waren, ist es die Top 4 in der Serie A. Und momentan hat man dieses Ziel schon erreicht. Man ist, glaube ich, Dritter zurzeit.
Genau.
Das heißt, für beide Teams ist das Ziel Champions League in der neuen Saison eigentlich das Wichtigere. Für Salzburg deshalb auch, weil man diese Plattform nutzt, um junge Spieler in die Auslage zu stellen und dann auch gewinnbringend weiterverkaufen kann. Und für die AS Rom, weil man endlich wieder dabei sein will im Konzert der Großen. Mit der jetzigen Mannschaft ist das auch möglich, dass man dort gut abschneidet. Daher sehe ich jetzt die Bewertung des Europa League Playoffs im Vergleich zu den Zielen der Vereine gering. Man wird zwar natürlich versuchen, etwas sozusagen zu gewinnen in diesem Playoff zwischen Salzburg und Roma, aber das große Ziel ist ein gänzlich anderes, weil am Ende den Europa League zu gewinnen, dann ist noch ein weiter Weg. Da hast du ein Achtelfinale, Viertelfinale, Semifinale, Finale. Wir haben ja gesehen, was alles passieren kann in der letzten Saison. Eine überragende Saison von Frankfurt, aber niemand hätte geahnt, dass das möglich ist. Daher, und lange Rede, kurzer Sinn, andere Ziele sind höher als in der Europa League vielleicht allzu weit zu kommen und vielleicht das auch zu gewinnen.
Ja, Martin Stranzl, wie siehst du das Ganze? Wie siehst du, sage ich jetzt einmal, bei wem liegt die Favoritenrolle? Klar, bei der AS Roma, oder?
Ja, rein vom Namen her, AS Rom, ja, aber ich bin da genau so, wie es Fredl gesagt hat, das war damals bei uns in Spartak Moskau genauso, auch Champions League ist eben das Aushängeschild, da willst du rein, da verdienst du mehr Geld, da bist du in der Auslage und das geht es einfach. Und Europa League ist einfach ein Zubrot. Manchmal war es dann ja auch sogar so, dass du unter Anführungszeichen nicht die zweite Garnitur geschickt hast, aber schon deine ein oder anderen Spieler mal geschont hast, um eben da die Körner für die Meisterschaft im Endeffekt zu haben, eben um das große Ziel Champions League für die neue Saison wieder sicherzustellen. Das war eben die oberste Priorität und deswegen bin ich da genauso der Meinung wie Fredl und Favorit. Vom Namen her ja, AS Rom, aber ich denke trotz alledem wird's eine doch spannende Angelegenheit, weil die Art und Weise, wie halt Salzburg halt auch, wie forscht sie teilweise, dieses Jahr natürlich nicht so wie in den letzten Jahren, so diese forsche Art und Weise haben sie jetzt nicht mehr so drinnen, sind vor allem bei den internationalen Auftritten haben sie da schon auch mehr Wert auf die Defensive gelegt und von dem her wird man das sehen, wird sicher spannend, interessante Spiele werden, für die Spieler geht es darum, wieder Erfahrung zu sammeln, das mitzunehmen und mal schauen, ich wünsche mir gutes Spiel.
Ja, oder wenn ich kurz hinweisen darf, alles Taktik, Montag, bitte einschalten, da wird AS Rom genau analysiert.
Herrlich, sowas hören wir immer gerne, das darfst du immer. Hinweise vor allem auf alles Taktik, da bist du ja gemeinsam mit Marco Stankovic im Einsatz und wir freuen uns natürlich auf die beiden Duelle der Salzburger mit der AS Roma. Beide Spiele sehen Sie auch bei uns natürlich auf Sky. Ja, es hat sich einiges getan, es hat einen Trainerwechsel bei der Wiener Austria gegeben. Manfred Schmidt wurde durch den 42-jährigen Deutschen Michael Wimmer ersetzt. Martin Stranzl, welche Gefahren bringt dieser Wechsel mit sich? War für dich nachvollziehbar, notwendig, auch im Hinblick auf die Spielausrichtung der Violetten?
Ja, zum Ersten kam es überraschend. Jein, ich war ich glaube Ende September, Anfang Oktober, war ich im Stadion bei der Wiener Austria, da hat die zweite Mannschaft gespielt und da hat man sich mit dem einen oder anderen unterhalten und da war der Tenor schon, dass die Spielausrichtung auch in den Akademien mehr eben zu diesem Pressing-Fußball gehen soll, mehr Forscher, mehr nach vorne und da passte dann unter Anführungszeichen ja die Spielweise von Manfred Schmidt ja nicht mehr, deswegen, wenn man dann eins und eins zusammenzählen konnte, war das dann irgendwo auch absehbar, dass sich da was tun wird, nichtsdestotrotz. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es für mich ein Wahnsinn war eigentlich, weil er wirklich die Wiener Austria wieder in ruhige Fahrwasser geführt hat. Das heißt, defensive Stabilität, wieder mehr Ballbesitz, Fußball wieder wirklich strukturiert gespielt hat und wirklich wirklich tolle Spieler dabei auch anzusehen. Und sah man ja auch anhand der Zuschauerzahlen und auch dieses Jahr trotz Punkteabzug dann trotzdem eine ordentliche Hinrunde unter Anführungszeichen gespielt. Deswegen, ja, wird man sehen. Die Verantwortlichen dafür müssen dann im Endeffekt auch gerade stehen, die dann eine Entscheidung getroffen haben. Das Gleiche gilt, wie ich es vorhin gesagt habe, ist halt natürlich für die Spieler natürlich auch wieder eine Umstellung von der Spielanlage her. Ob das von jetzt auf gleich so funktionieren wird, glaube ich nicht. Auch die Spielertypen, die sie haben, sage ich mal, sind jetzt nicht so prädestiniert dafür, eben um diesen Powerfußball oder Pressingfußball vorne permanent spielen zu können. Ich glaube, da fühlt sich auch ein Lukas Mühl nicht so wohl oder auch andere in der letzten Reihe. Das ist irrsinnig schwierig. Ich sage, da braucht man halt auch die Spielertypen dafür und deswegen wird es dann auch interessant sein, die eine oder andere Kaderentscheidung dann auch in Zukunft nach der Sommerpause, was sich dann da im Endeffekt auch tun wird. Aber ich glaube, es wird schon das eine Up and Down geben, das was völlig normal ist. Und da muss man halt auch als Trainer und eben auch als Verantwortlichen dann dabei bleiben und dann sagen, ja, wir haben den Weg eingeschlagen, wir wollen den durchziehen und dann nicht auch wieder panisch werden und dann wieder zurückzurudern oder wieder ganz was anderes zu versuchen. Deswegen wird sicher spannend auch sein, das, was sich da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. So Wimmer, den kenne ich schon seit der U19 in Deutschland, mit dem habe ich noch bei 1860 München zusammengespielt. War damals auch schon sehr, sehr klar, den einen oder anderen lustigen Spruch hatte er immer auf Lager, war immer wieder lustig mit ihm. Danach hatte ich ihn kurz auch, als ich bei Borussia Mönchengladbach U19 Trainer war. Da war er, glaube ich, in der U17 in Stuttgart, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Da war ein Freundschaftsspiel, da haben wir uns auch wieder gesehen. Also, ja, ist sehr interessant, wie sich die Wege immer wieder kreuzen.
Ja, diese Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Martin Konrad, warst du überrascht davon, sagen ja auch viele Fans, dass es dann kein großer Name geworden ist bei der Bestellung des neuen Cheftrainers, und das ist wirklich keinesfalls despektierlich gegenüber Michael Wimmer gemeint. Da gab es ja andere Kandidaten, die Namen sind bekannt. Am Ende ja, scheiterte es dann natürlich auch wie so oft am Finanziellen, aber warst du überrascht dann, dass die Austria da Michael Wimmer, soll man sagen, aus dem Hut gezaubert hat?
Ja, wer zahlt schafft an? Das nur zu diesem Thema. Und ich finde das auch, das sind eben solche Entscheidungen. Man sagt ja, man braucht Leadership. Es ist ganz einfach einmal so, dass dementsprechend auch Personalentscheidungen fallen. Das ist, gibt für den Kader einer Mannschaft, für den Spielerkader, und geht natürlich dann auch beim Staff so weiter. Insofern ist das für mich, auf der einen Seite muss man das nicht immer alles nachvollziehen, wenn man die Ergebnisse sieht. Auf der anderen Seite sind das eben Entscheidungen, die Menschen treffen, die auch die Verantwortung haben. Und die müssen ja und werden wahrscheinlich, weil das ist ja kein Jux und Tollerei, Gründe dafür haben. Aber ich bin bei dir, um deine Frage konkret zu beantworten. Natürlich ist es dann einfacher, wenn man als Nachfolger jemanden hat, wo einmal der Name für eine gewisse Beruhigung sorgt, unter Anführungszeichen, bei all jenen, die aufgeregt sind. Das war nicht möglich, weil es eben Kandidaten gegeben hat, die nicht finanzierbar waren. Aber es hat ja auch einen Kandidaten gegeben, etwa aus Deutschland, der aufgrund der intensiven Proteste und Aktionen gesagt hat, das tue ich mir nicht an. Und das muss man ganz einfach auch dann akzeptieren, dass es natürlich da im Umfeld Unruhe gegeben hat. Was mir ein bisschen wundert ist, wenn Fans dann sagen, sie protestieren, letztlich schaden sie ja auch den Spielern, wenn sie keinen Support geben oder wenn sie nicht ins Stadion kommen. Also ich finde das immer so, es kann halt nicht sein, da müssen diese Fans auch selbst die Verantwortung übernehmen, da müssen sie allerdings auch wahrscheinlich für finanziell jetzt gerade stehen, und ich halte das immer für sehr problematisch. Man kann nicht nur verlangen, so wie man es gerne hätte, auf der anderen Seite aber dann eben nicht die Verantwortung tragen, wenn es darum geht, auch etwa das Wirtschaftliche, das solide irgendwie zu führen, einen Verein. Also es sind zwei Seiten. Das heißt, Fans, glaube ich, am Ende des Tages müssen auch gewisse Entscheidungen akzeptieren, und vor allem, glaube ich, sollten sie dann, wenn sie wirklich Fans sind, die Mannschaft unterstützen, weil die kann ja nichts dafür, für gewisse Entscheidungen, die eben die Verantwortlichen treffen. Insofern halte ich das dann immer für ein bisschen problematisch, wenn man zwar den Unmut äußert, okay, aber auf der anderen Seite, was können die Spieler dafür, die dann eigentlich trotzdem jede Unterstützung benötigen, um auch erfolgreich zu sein?
Nur ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, möchtest du aufklären, um welchen Trainer es sich handelt, der aus Deutschland nicht gekommen ist, den du jetzt kurz
erwähnt hast? Nein, das möchte ich gar nicht aufklären. Das ist ein Trainer mit deutschem Pass, aber um das geht es jetzt gar nicht. Es gab dann möglicherweise auch noch ein, zwei andere, die noch Interesse gehabt haben, aber gemerkt haben, das könnte heiß werden. Fakt ist, Michael Wimmer, wie es der Martin gesagt hat, ist eine interessante Personalie. Aber ist natürlich jetzt nicht, wir können uns ruhig sagen, Adi Hütter, ja, wo wahrscheinlich dann viele gesagt hätten, na ja, da ist jetzt schon einmal einer, der hat es ja bewiesen in vielen Ländern, bei mehreren Clubs, dass er sehr erfolgreich sein kann. Und damit ist es sicher einfacher. Insofern ist es ja ein Risiko, dass man einen neuen Trainer hat, der natürlich jetzt nicht diese Erfahrung hat, und man geht eben einen neuen Weg. Und wenn da die Ergebnisse nicht stimmen, wird natürlich die Unruhe in Wien-Favoriten keineswegs
weniger werden.
Vorbei sein und weniger werden. Also natürlich ist es ein Risiko. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die werden sich alle was dabei gedacht haben. Die sind ja auch verantwortlich für den Verein. Und es ist auch deren Geld im Übrigen, weil es sind die Investoren, die da 10 Millionen Euro aufgestellt haben. Also da muss man ja dann auch, glaube ich, wahrscheinlich abwägen, warum man so einen Schritt setzt. Also das sind ja nicht Menschen, die zufällig sagen, jetzt führe ich einen Fußballclub, sondern es sind ja Menschen, die seit Jahrzehnten sich auch großteils mit Fußball beschäftigen, die das entscheiden. Also ein bisschen mehr Respekt unterm Strich würde ich einfach einfordern.
Ja, ist immer gut, Respekt einfordern. Für die Wiener Austria geht es ja auch noch um die Top 6, sprich um die Meistergruppe. Und die Austria bekommt es am Sonntag mit Austria Klagenfurt zu tun. Liegt in der Tabelle ja nur einen Zähler hinter dem Tabellensechsten. Alfred, welche Bedeutung im Hinblick auf die Meistergruppe hat dieses Duell für die Austria? Gemeint sind die Wiener. Sind die Violetten bei einer Niederlage für dich im Kampf um die Top 6 vielleicht sogar schon raus?
Die Gefahr besteht natürlich, wenn man im ersten Spiel gleich einmal einen Dämpfer bekommt, dass man dann wirklich immer noch mehr unter Druck kommt. Aber das Gleiche gilt für Klagenfurt. Die wollen ja auch in die Top 6, und bei einer Niederlage fallen sie aus dieser plötzlich heraus. Also dieses Spiel ist schon sehr interessant vor der Konstellation. am Wochenende, ähnlich auch wie das Spiel dann im Tabellenkeller zwischen Ried und Hartberg. Also ich glaube, die erste Bundesliga-Runde hat es wirklich in sich mit Sturm Rapid, dann noch mit diesen Partien, die wir jetzt skizziert haben. Aber auch der LASK bei Altach ist sehr interessant, weil der LASK macht sehr viel am Transfermarkt und Altach auch. Also wir sehen eine hochinteressante Runde, aber was jetzt das Spiel zwischen der Austria und Klagenfurt am Wochenende der Fall ist, ist ganz klar der Verlierer. Der hat keinen guten Rückenwind schon einmal für die restlichen 5 Runden.
Ja, das ist sicher. Und weil du jetzt schon angesprochen hast, Ried gegen Hartberg bleibt natürlich auch ein spannendes Thema, der Kampf gegen den Abstieg. Und einen Trainerwechsel hat es ja auch beim Tabellenschlusslicht den Hartbergern, den Oststeirern gegeben. Markus Schopp ist zurück in der Oststeiermark, ersetzt dort Klaus Schmidt. Dazu wurde dann auf dem Transfermarkt Donis Avdija zum Beispiel vom FC Zürich zurückgeholt. Martin Stranzl, die Rieder, die Altacher, die stecken da auch drinnen im Kampf gegen den Abstieg. Und wir sprechen noch nicht einmal von der Qualifikationsgruppe, sprich der Punkteteilung. Wen siehst du hier am besten für das Frühjahr aufgestellt? Vielleicht auch die Hartberger aufgrund des Trainerwechsels?
Ja, das wird sich zeigen. Die Fehler, die wurden ja schon früher gemacht. Das heißt, meiner Meinung nach mit der Kaderzusammenstellung, ja, die hat ja Kurt Russ schon mittragen müssen, dann Schmidt mittragen müssen und jetzt eben auch Schopp mittragen. Jetzt ist der Markus Schopp auch in, glaube, wenn ich es richtig verstehe, auch als sportlicher Sportdirektor oder sportlicher Leiter, also für alles auch dann zuständig.
Mitverantwortlich, ja.
Also da ist schon mehr, dass er da noch mit eingreifen kann. Aber bisher, wenn man sich die Transfers oder was passiert ist bisher im Kader, da hat sich noch nicht so viel getan, sondern er geht fast mit dem identischen Kader dann eben auch in diese Spiele jetzt rein. Die Art und Weise, wie Markus Schopp spielen lässt, kennen wir. Die Art und Weise, wie die Mannschaft in den letzten 1,5 Jahren gespielt hat, war ganz klar ersichtlich, dass sie sich leichter getan haben, wenn sie sich nach dem Gegner orientiert haben und nicht versucht haben, das eigene Spiel zu machen. Da war immer wieder eine Diskussion, ja, sie wollen auch mehr Spielanteile haben, sie wollen auch spielbestimmend sein. Das ist dann meistens hat dann nicht so gut funktioniert und ist natürlich auch ein länger währender Prozess. Und deswegen wird es dahingehend auch wieder spannend sein, in welche Richtung knüpft er da an oder spielt er seine Art und Weise von früher halt auch wieder, die Spieler ja auch zum Teil ja auch noch kennen. Das wird spannend sein zu sehen und zu verfolgen vom Kader her. Wie gesagt, ist es natürlich eine spannende Angelegenheit. Wichtig, glaube ich, ist schon Avdija, dass der zurückgekommen ist. Der hat auch für viele Glanzpunkte letztes Jahr auch gesorgt. Da tun sie sich ja auch schwer. Deswegen ist dann schon auch wieder ein Spieler wichtig, der dann einen oder anderen Moment als Unterschied nutzen kann. Wird interessant sein zu den anderen Kandidaten. Ried, ja, da ist der eine oder andere Stütze verletzungsbedingt natürlich auch weggefallen und die Mannschaft ist, ja, für meine Begriffe auch gute junge Spieler dazugeholt. Da ist halt auch wieder so ein bisschen Up and Downs, die Mannschaft halt haben wird, auch mit dem Trainer. Aber da, was man so aus dem Verein bisher mitkriegt, trägt man das ja auch damit. Natürlich will keiner absteigen, aber das muss man sich auch bewusst sein, wenn man auch hier den Kader unter Anführungszeichen sieht, dass da natürlich wieder, glaube ich, schon bis zum Ende so bleiben wird und ein Kampf wird. Und von dem her, junge Spieler haben da die Möglichkeiten, sich zu zeigen, zu präsentieren und auch Erfahrung zu sammeln und den nächsten Schritt zu machen. Und da geht es halt darum, inwiefern das alles dann so schnell umsetzbar ist. Deswegen wird spannend und auch interessant werden. Und bei Altach, ja, mit Miro, mit der Spielanlage, glaube ich, ist er noch nicht ganz zu 100% zufrieden. Also da geht schon noch mehr. Wenn man sich jetzt auch die Torjägerkrone anschaut, sieht man ja ganz klar auch, dass mit Nuju, der ist wieder aufgeblüht, dieser beste Stürmer vorne bei ihnen drin. Also ihm tut das auch ein Stück weit gut. Hinten sind sie leider noch sehr instabil. Was eigentlich wichtig wäre im Kampf eben darum, dass du da diese Stabilität halt auch unter Anführungszeichen auch wieder ein Stück weit reinkriegst. Deswegen wird es da unten sicherlich auch spannend bleiben bis zum Schluss. Aber von dem her, die Punkteteilung kommt erst. Und das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Da ist es wirklich wieder bis zum Ende. Und der wäre dann im Endeffekt dann auch in den letzten Spielen den besseren Flow reinkriegt und stabiler bleibt, der wird es dann auch wieder machen. Aber da jetzt so eine Prognose ist schon sehr, sehr schwierig. Ja.
Aber ganz interessant bleibt natürlich auch das Thema dieser Trend. Also du hast doch gesagt, wir alle wissen, wie Markus Schopp seine Mannschaft auf dem Feld sehen möchte, sprich mutig, kombinationsfreudig, von hinten raus flach. Miroslav Klose bei den Altachern, gut, da hat es auch gewisse Adaptionen gegeben. Christian Heinde, da wissen wir auch, der setzt auf teilweise kontinuierlichen Spielaufbau. Das wird dann schon sehr interessant zu beobachten sein, wenn es dann abgeht in diese Qualifikationsgruppe. Da haben ja schon viele gesagt, das wird dann, ja, der beinharte Kampf gegen den Abstieg, mehr möchte ich da jetzt gar nicht dazu sagen, aber da wird es dann natürlich auch, Martin Stranzl, interessant sein, wie die Trainer dann auch da Adaptionen vornehmen, Stichwort stabile Defensive, umschalten, also das sind dann alles hochinteressante Themen.
Ja, absolut, deswegen für mich, auch als angehender Trainer, ist eben die Prämisse immer defensive Stabilität. Warum? Ich kann vorspielen, ich kann vorne hohes Pressing spielen. Ja, alles gut und schön. Aber ich kann das nicht 90 Minuten. Gibt keine Mannschaft, die 90 Minuten vorne pressen kann und immer hohe Ballgewinne hat, sondern du wirst auch Phasen haben, speziell wenn du gegen gleichwertige oder bessere Mannschaften spielst, wo du auch mal ins Hintertreffen gerätst. Und da ist es halt auch wichtig, dass die speziell die letzte Linie zusammen mit den Sechser oder zwei Sechsern genau weiß, was zu tun ist. Ja, und genau weiß, Flügelverteidigung, Strafraumbesetzung. Ja, und deswegen ist das eben auch meins, wo ich sage, wenn das mal steht, wenn da jeder so eingespielt ist und genau weiß, wie er sich zu verhalten hat und beim anderen die Abstimmung mit den Mitspielern passt, dann hast du da schon die halbe Miete. Und wenn schlecht läuft, dann weißt du zumindest, die Null steht. Ja, wir nehmen dann einen Punkt mit, Mund abwischen und im nächsten Spiel versuchen wir, unser Spielsystem weiter voranzuschreiten und weiter in der Offensive zu entwickeln. Aber das dauert halt. Und ich habe halt leider sehr häufig das Gefühl, dass man auf den Aspekt vergisst und immer versucht, ja, wir müssen attraktiv, wir müssen vorne spielen, wir müssen mutig spielen und vergisst da wieder leider teilweise sehr stark auf die Defensive und dann wundert man sich, warum man Tor um Tor um Tor bekommt. Und das ist halt die Gefahr, die ich da sehe. Natürlich wollen wir mutig von hinten herausspielen, aber in gewissen Situationen, wenn die Möglichkeit einfach nicht da ist, dann erwarte ich mir auch dann aus der letzten Linie und auch aus der, wie gesagt, aus der Verteidigungslinie, dass sie die Bälle, die zwei Linien schon überspielen und dass das auch ein Zeichen ist für die vorderste Front, dass dann nicht mehr entgegenkommen wird, sondern dass dann einfach auf die Tiefe angelaufen wird. Und dann musst du halt einfach variabel und flexibel sein. Und das dauert halt. Und ist halt, wie man so sieht, die letzten Jahre auch immer, wenn man die Trainerentlassungen sieht, durchschnittliche Zeit ist eine Saison oder 1,2 Jahre sogar nur, wo ein Trainer in der Mannschaft ist oder im Verein ist. Und da braucht mir keiner irgendwas erzählen von Entwicklungsarbeit und Aufbau und Spielsysteme und sich präsentieren und ein Konzept entwickeln auf die nächsten 3 bis 5 Jahre. Da sollten sich die Verantwortlichen auch mal ein bisschen hinterfragen, um da auch mehr Vertrauen oder auch ein bisschen mehr Stabilität in die Entwicklung reinzukriegen, weil sonst wird sich da bei dem einen oder anderen Verein in den nächsten Jahren gar nichts tun. Das ist die Wahrheit.
Muss ich aber auch fairerweise sagen, ich möchte jetzt nicht das Thema Ligareform hier aufmachen, aber natürlich tun sich die Vereine auch schwer, die in die Qualifikationsgruppe kommen, sprich was die Entwicklung betrifft, da ist dann natürlich ein Hauen und Stechen, aber das weiß man und dann muss
aber
man
sich Entwicklung ist dann doch genauso diese Erfahrung oder das, wenn ich Qualifikationsgruppe bin und der Druck ist einfach da, dass ich halt dann nicht kontinuierlichen Spielaufbau in gewissen Situationen spiele, sondern auch eine andere Spielanlage wähle oder dann mit Pressing auch vielleicht nur punktuell zu pressen. Das gehört auch zu einer Entwicklung dazu. Das ist nicht nur, Entwicklung ist halt nicht nur kontinuierlicher Spielaufbau oder das Spielsystem auf Biegen und Brechen durchzuziehen, sondern Entwicklung ist auch, dass die Spieler adaptieren, in gewissen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ganz einfach. Auch als Trainer. Das ist ja nichts anderes. Das gehört für mich genauso zu einer Entwicklung dazu. Wie wenn man, viele meinen immer mit Entwicklung, ja, junge Spieler weiterentwickeln, größer zu machen, dann gewinnbringend verkaufen. Nein, das ist ein stetiger Prozess zwischen Trainer, Mannschaft und auch der eine oder andere wird sich vielleicht dadurch auch zu einem Führungsspieler entwickeln, weil er vorangeht, weil er Situationen kennt, weil er den Druck vielleicht von dem einen oder anderen jüngeren Spieler nicht nimmt. Jüngere Spieler brauchen auch jemanden, an dem sie mal anschauen oder sich anlehnen können und sagen können, ja, ich gehe den Weg damit, ja, und der nimmt denen den Druck. Also das gehört eigentlich alles zur Entwicklung hinzu, ne? Und das ist in der Quali-Gruppe genauso entscheidend und wichtig. Da lasse ich das nicht gelten, ja, also ja, dass ich da jetzt kontinuierlicher Spielaufbau und eine Spielentwicklung haben muss. Oder Spieler entwickeln sich speziell in schwierigen Situationen meistens sogar noch stärker weiter, wie eben, wenn es immer nur läuft.
Gut, nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns da jetzt falsch verstehen. Natürlich die angesprochenen Trainer, Christian Heinle von der SV Ried, Miroslav Klose von den Altachern und auch Markus Schott natürlich von den Hartbergern. Schöne Grüße und schön, dass er wieder zurück ist, falls er uns zuhört. Die bekommen das natürlich alles mit, nehmen da Adaptionen vor und schauen natürlich auch auf die Entwicklung, was die Qualifikationsgruppe betrifft und dann natürlich auch den möglichen Ligaerhalt. Alfred, noch ganz kurz, siehst du im Kampf gegen den Abstieg, ich weiß, wir notieren jetzt gerade erst einmal dann die 17. Runde, die Altacher dabei, die Rieder, die Hartberger, die Lustenauer vielleicht, aber klar, da hängt es auch davon ab, wer kommt in die Meistergruppe oder haben wir auf jeden Fall vergessen jetzt?
Boah. Naja.
Zum Abschluss so eine Frage.
Na wirklich, das ist unfair. Frag das den Martin Konrad, bitte.
Wir verlängern den Podcast um 30 Minuten. Nein, bitte Martin Konrad, vielleicht kurz deine
Einschätzung. Nein, Alfred, so leicht kommst du nicht raus.
Ja, so freundlich wollen wir nicht zum Alfred sein. Aber wegen den Lustenauern, die haben ja den Topscorer
der Bundesliga verloren. Aber vielleicht kann ich dem Alfred helfen, insofern, dass ich der Meinung bin, dass es vier Mannschaften sind, die aus heutiger Sicht in erster Linie gegen den Abstieg spielen. Und das sind die beiden Vorarlberger und das ist die SV Ried und natürlich der TSV Hartberg.
Stimmst du mir dazu?
Zustimmen, Alfred?
Naja, wir haben jetzt in der ganzen Debatte zwei Teams eigentlich außen vor gelassen.
Der WRC
und der LASK.
Tut mir leid.
Beziehungsweise noch mehr an die WSG.
Die WSG sind drei.
Für mich überhaupt unglaublich, mit welchen Mitteln, und zwar geringen Mitteln, von der Infrastruktur her und auch dem fehlenden Heimstadion unter Anführungszeichen, dass dieses Triumvirat zwischen Diana Swarovski, dem Sportchef Köck und natürlich Trainer Silberberger diesen Output schafft, mit wenig Mitteln einen Output, der eigentlich unglaublich ist. Das muss man auch einmal so betonen. Also sollten die es wieder unter die Top 6 schaffen, dann muss hier endlich einmal auch die Öffentlichkeit sagen, da arbeiten Leute, die aus nichts Gold herstellen. Was den
kann WRC man jetzt schon?
Ja, kann man eh auch schon jetzt, ja. Man darf nur nicht vergessen, dass der Verlust des SV Mattersburg eigentlich erst es erlaubt hat, dass die WSG in der Liga geblieben sind vor zwei Jahren, wie wir wissen. Also es hat immer irgendwie, man benötigt auch Glück, um weiterzukommen.
So ist es.
Den WRC sollte man auch noch analysieren. Das ist auch nicht alles Eitelwohne, was dort der Fall war im Herbst. Jetzt ist man wieder gezwungen, dass man diesen Kampf aufnimmt, vielleicht doch noch die Top 6 zu schaffen. Also wirklich, es ist ein Potpourri von verschiedenen Teams mit verschiedenen Möglichkeiten, verschiedenen Transfers, verschiedenen Ansichten. Und trotzdem werden sich 6 unten finden und 6 oben. Wer das ist?
Wow. Cool. Diese Aussage drucken wir uns aus und rahmen wir uns ein.
Mut kann man sich nicht kaufen, Alfred. Das ist einmal so, oder?
Ja, aber die WSG ist aktuell ja auf dem 5. Tabellenplatz und bekommt es am Wochenende gleich auswärts mit dem WRC zu tun. Martin Stranzl, vielleicht auch noch kurz seine Einschätzungen zu WSG Tirol, zum WRC und den LASK wollen wir nicht vergessen. Für dich einzementiert die dritte Kraft, beziehungsweise die Nummer 3 in Österreich. Da gab es ja auch noch gute Verstärkungen mit Talo Vierov und Usor von Slavia Prag zum Beispiel, teilweise. Und Mustafa von Roter Stern Belgrad.
Ja, bei LASK sieht man schon die Entwicklung, die stattgefunden hat. Schade war es im September, da haben sie viele Punkte liegen gelassen, mit den Niederlagen gegen Ried und gegen die WSG. Ansonsten, glaube ich, werden sie noch stabiler, oder von den Punkten her zumindest. Und ja, also ich denke schon, dass die da oben sind und zur WSG finde ich irrsinnig schade. Die Mannschaft verdient sich mehr Zuseher. Na, wenn man jetzt den Heimzuschauerschnitt anschaut mit knapp 2200 Zusehern, ist das halt schon für die Mannschaft auch ein bisschen bitter dann in dem Stadion. Und die spielen wirklich tollen Fußball, ist immer was los und ist immer toll anzusehen. Und so wie es Fredl auch vorhin gesagt hat, das muss man natürlich umso mehr schätzen, was die verantwortlichen Personen da leisten, Jahr für Jahr. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend mit den Mitteln, die da natürlich auch zur Verfügung stehen. Und im WSC ist es so, dass beim Pokal aus jetzt gegen Rapid, WRC.
Alles gut, ich wollte dich nicht ausbessern, weil du es noch nicht bleibst. Ja. War ein Versprecher.
Ein Versprecher, genau. Nee, beim WRC hat man schon gesehen, ja, da ist schon, hat mir schon gefallen mit der Auftritt, ja, mit dem vorne mit der Geschwindigkeit, die sie auch haben, mit der Dynamik teilweise. Und ja, ist halt die Frage, wie schnell sie da in ruhigere Fahrgewässer kommen. Das ist, trägt natürlich dann auch immer wieder dazu bei einer Mannschaft, aber sie haben einen sehr, sehr erfahrenen Trainer, der, schätze ich mal, schon die richtigen Schritte setzt, um da eben dann so schnell wie möglich da in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Aber ja, es bleibt spannend, glaube ich. So wie es die zwei Kollegen auch schon gesagt haben, weil wirklich so viele Sachen eben auch entscheidend sind. Ne? Wenn man bei Austria Lustenau jetzt auch hernimmt, der Topscorer ist weg, der zu Sturm Graz gegangen ist mit, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Teixeira oder Teixeira, ich weiß nicht.
Er möchte ausgesprochen werden, Teixeira, wurde mir gesagt.
Teixeira, sehr, sehr interessanter Spieler, finde ich, auch ein guter Transfer gewesen. Und da wird es auch interessant sein, inwiefern die Mannschaft das verkraftet, unter Anführungszeichen, und wird spannend bleiben auf alle Fälle. Aber das wünschen wir uns ja sowieso alle. Also um Gottes Willen.
So schaut's aus. Und wir freuen uns schon auf den Frühjahrsstart. Wie gesagt, am Freitag geht's dann los mit Sturm Graz gegen Rapid. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, zumindest über jeden der 12 Bundesliga-Vereine kurz zu sprechen. Über den einen oder anderen dann etwas länger, aber so ist es ganz einfach. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich.
Was mit den Schiedsrichtern? VAR?
Okay, Martin, jetzt fangst du auch noch mit so einem Thema an. Also, Sie hören dann noch den zweiten und dritten Teil unseres heutigen Podcasts. Nein, ich versuch's noch einmal. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran bei Martin Stranzl. Vielen Dank fürs Dabeisein, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und schon jetzt alles Gute für die weiteren Schritte in der Trainerausbildung, und wir freuen uns schon jetzt, wenn wir dich so bald wie möglich wiedersehen, in welcher Funktion auch immer. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Sehr gerne, danke auch.
Ja, und vielen Dank, wie immer auch an Alfred und Martin. Ihr seid gleich am Freitag in Graz im Einsatz, da freuen wir uns auch schon drauf und ihr euch sowieso. Also vielen Dank auch Alfred und Martin.
Dankeschön. War mir eine Freude.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Freitag, da gibt es um 20.30 Uhr das Duell Sturm mit Rapid, unsere Übertragung aus Graz. Die startet bereits um 19 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Eine Dreiviertelstunde zuvor gibt es bereits den großen Jahresrückblick. Am Samstag trifft dann der FC Red Bull Salzburg auf Austria Lustenau. Der WRC bekommt es mit der WSG Tirol zu tun. Und am Sonntag, da gibt es gleich drei Partien in der Admiral-Bundesliga um 14.30 Uhr. Ried gegen Hartberg, Altach gegen den LASK, und um 17 Uhr, da folgt das Match der beiden Austrias. Die Veilchen aus Wien Favoriten treffen dabei auf die Klagenfurter. Dazu gibt es auf Sky am Samstag Fußball aus der deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende Spitzenfußball aus der Premier League. Und nächste Woche, da steht bereits wieder eine internationale Woche mit der Champions League, Europa und Conference League an. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 177.